Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Politische Einmischung der Kirchen, religionspolitische Einmischung des Staates. Das ist unser Thema heute in Tag für Tag. Dafür blicken wir auf evangelikale Gemeinden in den USA, auf die präsidentielle Blasphemie-Garantie in Frankreich und auf die geschlechterpolitischen Vorstellungen der katholischen Kirche in Polen. Nicht alle evangelikalen Christinnen und Christen in den USA verehren Donald Trump wie einen Heilsbringer. Es gibt auch diejenigen, die genau das gut und richtig finden, was der Präsident verächtlich macht. Den Kampf gegen Rassismus zum Beispiel oder das Engagement für genderpolitische Anliegen. Gerade junge Leute kritisieren jedoch, diese Evangelikalen sind zu still. Sie sollten politischer predigen, zorniger das System bloßlegen. Manche sagen sogar, we hate the church, wir hassen die Kirche. Wer sich nicht im Namen Jesu für Gerechtigkeit einsetze, mache sich der Heuchelei schuldig. Andreas Roberts hat mit der bekannten Predigerin Brenda Salter McNeil darüber gesprochen, wie sie auf diese Vorwürfe reagiert.
And so clergy from all over the United States were invited to go to Ferguson.
Geistliche aus den ganzen USA kamen nach Ferguson, um zu sehen, was da vor sich ging. In den Medien wurde ja nur von Aufständen und Plündereien geredet.
And I needed to see and understand, so did the other clergy people.
Pastor Brenda Salter McNeil erinnert sich noch genau, wie sie 2014 mit einer Konferenz von Kirchenleitern nach Ferguson flog. Sie wollten herausfinden, was nach dem Tod von Michael Brown Tausende von vor allem jungen Leuten auf die Straße trieb, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, die Geburtsstunde der Black Lives Matter-Bewegung. Damals trafen sie sich mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten in einer Kirche.
Sie sagten, wir hassen die Kirche. Wir hassen eure Scheinheiligkeit, eure Mittäterschaft, euer Schweigen, eure Frauenfeindlichkeit. Sie haben es einfach offen ausgesprochen. Sie sagten, wie sie es hassen, wie wir LGBTQ-Mitglieder behandeln. Es sähe für sie aus, als ob wir versuchen, Leute abzuschrecken, anstatt sie mit hineinzunehmen.
Pastor McNeil ist einer der prominentesten Vertreterinnen des Racial Reconciliation Movement, einer Bewegung innerhalb der evangelikalen Kirchen, die Versöhnung zwischen Weißen und Schwarzen voranzutreiben sucht. Seit 30 Jahren predigt sie weltweit auf Konferenzen und in Megakirchen, manchmal vor Zehntausenden von Zuhörern, meistens konservativ und weiß. Um nicht als politisch zu gelten, sprach sie in ihrer Botschaft nie von systemischem Rassismus oder vom Wohlstandsgefälle, von Chancenungleichheit oder höherer Kindersterblichkeit bei afroamerikanischen Müttern. Sie achtete stets sehr genau darauf, dass ihre Argumentation rein auf Bibelauslegung beruht. Rassismus ist demnach ein individuelles Fehlverhalten, das jeder selbst nach seinem eigenen Ermessen mit Gott abmachen muss.
Aber ich habe erkannt, dass das eigene Ermessen nicht reicht. Jedes Mal, wenn jemand ihre Botschaft gehört hat, verstand er, er müsse netter zu Leuten sein oder neue Freunde machen. Irgendetwas, das sich um Beziehungen dreht. Aber es ging nie um die Ebene des ganzen Systems.
Das änderte sich schlagartig nach ihrer Erfahrung mit den jungen Leuten in Ferguson.
Es ist wichtig, das laut auszusprechen. Wir haben eine Generation von jungen Menschen, die uns nicht mehr länger glauben. Sie haben zu viele Lügen erlebt, bei Politikern, Priestern und Eltern. Sie wissen nicht mehr, ob sie der vorangegangenen Generation noch glauben können.
Plötzlich war da eine ganze Generation, die McNeils Authentizität als Christin in Frage stellte und im Grunde mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollte. Die Pastorin fühlte sich angesichts dieser Fundamentalkritik, als habe Gott ihr auf die Schulter getippt und die Augen geöffnet.
Wenn wir diese Generation wiedergewinnen wollen, um zu glauben und Vertrauen in die Kirche, egal welcher Glaubenstradition zu haben, wird es extrem wichtig sein, das, was wir predigen, auch zu tun. Ich habe eingesehen, dass wir nicht länger von Jesus reden können, ohne auch über Gerechtigkeit zu reden. Wir müssen auch unsere Botschaft überprüfen, denn ihre Relevanz ist in Frage gestellt. Weiterhin zu sagen, wir beten um Dinge, ohne auch aktiv zu werden, zerstört unsere Authentizität.
Auf die Frage, was die Kirche ihren Gläubigen in dieser von vielen als sehr gefährlich empfundenen Zeit raten soll, lächelt sie. Sie sieht die Chance eines neuen Aufbruchs aller Gläubigen, für Gerechtigkeit einzustehen und ihre ideologischen Blasen zu verlassen. Rassismus, Polizeigewalt, Einwanderungspolitik, Gesundheitspolitik, all dies müsse im Licht des christlichen Glaubens gesehen werden.
I think that the church, meaning the people of God, the people of faith,
die Kirche, die Gemeinschaft aller, die an Gott glauben, aller Gläubigen, muss ihre Stimme erheben und jede Form von rassistisch und ethnisch spaltender Hassrede verurteilen. Wenn jemand zum Beispiel das Coronavirus China-Virus nennt, dann macht er Menschen mit asiatischem Hintergrund zu Zielen von Angriffen.
Donald Trump hat kürzlich alle staatlichen Programme und Schulungen, die sich mit weißen Privilegien und institutionellem Rassismus auseinandersetzen, für unamerikanisch erklärt und gedroht, deren Finanzierung zu streichen. Bisher konnte er die meisten evangelikalen Christinnen und Christen durch seine Haltung zur Abtreibung für sich gewinnen. Es werde höchste Zeit zu erkennen, dass Christentum nicht auf diesen Punkt reduziert werden könne.
Es gibt das Gleichnis von den neuen Weinschläuchen. Wir sehen gerade neue Weinschläuche, neue Strategien, neue Modelle von Kirche entstehen. Es wird wahrscheinlich anders aussehen, als wir das kennen. Wir werden Gott neue Dinge tun sehen, mit Menschen, die wir vorher noch nie gesehen haben.
We Hate the Church, Andreas Roberts über den Generationenkonflikt in evangelikalen Gemeinden in den USA. Ein Recht auf Blasphemie, erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, als der Charlie Hebdo-Prozess vorige Woche begann. Es klang fast so, als müsse er an ein fast vergessenes Recht erinnern, als habe im Land der Laizität die Lust, Religionen zu verspotten, nachgelassen. Selbsternannte Rächer im Namen Allahs hatten Anfang 2015 17 Menschen erschossen, unter anderem Mitglieder des Satireblatts Charlie Hebdo, nachdem es mehrfach Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Der Schock sitzt tief, noch immer. Wie groß ist die Angst, dass Satire Gewalt auslöst, ja sogar das Leben kosten kann? Lästern über Gott in Frankreich, Susanne Krause berichtet.
Frankreich hat gesetzlich klar geregelt, was im religiösen Bereich an Kritik erlaubt ist, sagt Politikwissenschaftlerin Amandine Barbe, Expertin für Blasphemiepolitik.
Les attaques, les moqueries contre des religions sont autorisées, par exemple les caricatures de Mahomet.
Religionskritik ist bei uns erlaubt, darunter fallen auch Mohammed-Karikaturen. Verboten sind Hassreden gegen Gläubige, Bilder, Aufrufe zum Hass gegen Gruppen wegen ihres Glaubens. Schon während der Französischen Revolution 1789 wurde der Straftatbestand der Blasphemie abgeschafft, europaweit eine Premiere.
La Revolution a marqué une rupture avec l'Ancien Régime et l'Ancien Régime.
Die Revolution markierte den Bruch mit dem Ancien Régime, also der Allianz zwischen der Monarchie und der katholischen Kirche. Die Abschaffung des Straftatbestands der Blasphemie stand somit auch für die Ablehnung der moralischen Macht der Kirche. In den Jahrzehnten zuvor gab es einige Blasphemiefälle, speziell die sogenannte Chevalier de la Barre-Affäre. Der junge Adlige war 1766 wegen Blasphemie zum Tode verurteilt worden. Dass später seine Ehre wiederhergestellt wurde, ist Voltaire zu verdanken. Zwei Kreuzschändungen waren François-Jean Lefebvre de la Barre, Sprössling einer verarmten Adelsfamilie und Vollweise, vorgeworfen worden, ohne jeglichen Beweis. Selbst unter der Folter beteuerte der 20-Jährige seine Unschuld, dennoch wurde er geköpft, seine Leiche verbrannt. Dabei hatte schon 100 Jahre zuvor Ludwig XIV. Erklärt, die Todesstrafe bei Blasphemie sei illegal. Voltaire, Vordenker der französischen Aufklärung, gelang es, die wahren Hintergründe des Prozesses gegen den jungen Adligen aufzudecken. Politische Machtkämpfe, Intrigen. Heute sind vielerorts in Frankreich Straßen nach dem Chevalier de la Barre benannt. Steht eine Statue von ihm nahe der Sacré-Cœur-Basilika in Paris, gilt er als Symbolfigur für die Opfer religiöser Intoleranz. Ein Thema sind Blasphemiedebatten jedoch weiterhin. Das jüngste Beispiel datiert vom letzten Januar, die sogenannte Mila-Affäre. Die 16-jährige Mila war beim Chatten von einem Muslim als dreckige Lesbe verbal angegriffen worden. Sie konterte mit wüsten Tiraden gegen den Islam. Sie bekam Todesdrohungen, das Mädchen und seine Familie brauchten Polizeischutz. Die Reaktionen auf politischer Ebene heizten den Konflikt weiter an. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, kommentierte ein Sprecher des französischen Rats des muslimischen Kults. Eine Ansicht, die immerhin 30% der Bevölkerung teilen, so eine damalige repräsentative Umfrage zur Mila-Affäre. Für Wirbel sorgte auch die Bemerkung der Pariser Justizministerin, bei der Beleidigung einer Religion handele es sich um eine Verletzung der Glaubensfreiheit. Dafür musste sich Nicole Belloubet unmittelbar entschuldigen. Das französische Recht und der Laizitätsgedanke sagen genau das Gegenteil. Doch bei der Umfrage stimmten 44% Belloubets Aussage zu. Näher untersucht haben die Verantwortlichen beim Meinungsforschungsinstitut IFOP die Rolle von Alter und Religionszugehörigkeit. Das Ergebnis? Insbesondere junge Menschen empfinden Religionsbeleidigung als Angriff auf die Glaubensfreiheit. 59% in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre, immerhin noch jeder zweite der 25- bis 34-Jährigen, sowie 68% der befragten Muslime. Unter den praktizierenden Katholiken meint jeder zweite, eine Religion zu beleidigen, verstoße gegen die Glaubensfreiheit. Jedoch nur jeder dritte unter den Franzosen ohne religiöse Praktiken und sie stellen in der Bevölkerung die Mehrheit. Bei der IFOP-Umfrage gaben fast 7 von 10 Muslimen an, Religionskritik sei eine Attacke auf die Glaubensfreiheit. Mohamed Moussaoui, Präsident des französischen Rats des muslimischen Kults, stellt klar, blasphemische Äußerungen zur Religion können manche, wenn nicht viele Muslime, als Angriff auf sich selbst als Gläubige empfinden. Den Unterschied zu machen zwischen einem Angriff auf die Religion und einem Angriff auf die Gläubigen ist für viele einfach ein zu abstrakter Gedanke. Wie die IFOP-Umfrage zeigt, haben damit speziell junge Leute ein großes Problem. Gewisse Karikaturen zum Beispiel halten sie für unangebracht, wenn damit Gläubige gekränkt werden. Das meinen in Frankreich nicht nur Muslime, sondern auch manche konservativen Katholiken. Sie protestieren immer wieder medienwirksam gegen angeblich blasphemische Theaterstücke, Gemälde, Kunstwerke, Kinofilme. Seit Jahren betreibt die Beobachtungsstelle für Laizität, die dem Pariser Innenministerium unterstellt ist, Aufklärungsarbeit, auch zum Thema Blasphemie. So Nicolas Cadenne vom Observatoire de la Laïcité.
Depuis quelques années maintenant, on sent une sensibilité qui...
Seit einigen Jahren ist spürbar, dass die Sensibilität steigt, was Angriffe auf die Religion anbelangt. Das liegt zum einen daran, dass in Zeiten von Krisen, die mehrere Ursachen haben, die Bevölkerung dazu neigt, bei gewissen Werten Zuflucht zu suchen, und dazu zählt auch die Religion. Das gilt teils selbst für Nichtgläubige. Zum anderen schreitet die Säkularisierung immer weiter voran. Dies bringt manchen Gläubigen in allen Religionen dazu, seine religiöse Zugehörigkeit umso mehr hervorzukehren. Deshalb reagiert er sensibler auf Angriffe auf seine religiösen Praktiken oder seine Religion. Dass in Frankreich Religionskritik nicht strafbar ist, daran erinnerte Staatspräsident Macron vor einigen Tagen ganz bewusst. Zum Auftakt des Gerichtsprozesses zu den Terrorakten, die im Januar 2015 in Paris mit einer dreitägigen Anschlagswelle für weltweites Entsetzen gesorgt hatten. Unter den 17 Todesopfern waren auch 8 Redaktionsmitglieder des Pariser Satireblatts Charlie Hebdo. Das hatte 2006 despektierliche Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, zum Unmut vieler Muslime im Land. Dieselben Karikaturen brachte Charlie Hebdo letzte Woche erneut und beauftragte zu dieser redaktionellen Entscheidung gleichfalls eine IFOP-Umfrage. Schon 2015, nach den Terrorakten, hatte Meinungsforscher François Cros eruiert, wie die Franzosen zur Veröffentlichung der Karikaturen in Charlie Hebdo denken. Damals meinte nur eine Minderheit, die Redaktion habe dazu das Recht gehabt. Innerhalb von 15 Jahren aber ist die öffentliche Meinung umgeschwenkt. Bei der neuen Umfrage erklärten 60%, Charlie Hebdo habe Recht gehabt, die Karikaturen abzudrucken. Unter den befragten Muslimen hielten jedoch 69% den Abdruck der Karikaturen für eine unnütze Provokation, die sie nun aber ignorieren wollen.
Susanne Krause berichtete, wie es um die Blasphemie-Garantie in Frankreich bestellt ist. Die katholische Kirche in Deutschland diskutiert darüber, ob sie homosexuelle Paare segnen könnte. Im Nachbarland Polen gilt mutmaßlich schon eine solche Debatte als Häresie. Dort hat der hohe Klerus ein neues Papier zu Homo- und Transsexualität verabschiedet. Praktizierte Homosexualität gilt demnach als Sünde. Die Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts wird abgelehnt. Soweit so erwartbar. Aber eine Passage überrascht dann doch, nämlich die Ankündigung, kirchliche Beratungsstellen zu schaffen für Menschen, die Hilfe suchen, weil sie, Zitat, ihre natürliche sexuelle Orientierung wiedererlangen wollen. Mit Konversionstherapien habe das nichts zu tun, schob die Bischofskonferenz erklärend hinterher. Also nur ein Missverständnis? Unser Korrespondent Florian Kellermann hat mit Katholikinnen und Katholiken gesprochen, die nicht ihre Orientierung, sondern den Kurs ihrer Kirche irritierend finden.
Ein Jahr lang arbeitete die Bischofskonferenz an dem Papier. Es sei keineswegs gegen Homosexuelle und Transsexuelle gerichtet, erklärte Bischof Josef Wrubel bei der Pressekonferenz des Episkopats.
Nasz Dokument jest próbą wyjścia naprzeciw człowiekowi.
Unser Dokument ist der Versuch, auf die Menschen zuzugehen, ihnen zu helfen. Außerdem erklärt es die Position der Kirche. Negativ ist es nur da, wo es negativ sein muss. Es ist auch positiv, denn es unterstreicht die Würde des Menschen, auch jener Personen, die umgangssprachlich als Homosexuelle oder Transsexuelle bezeichnet werden. Es ruft dazu auf, auch ihre Würde zu achten. Das Papier verurteilt ausdrücklich Gewalt gegen Homosexuelle, physische wie verbale Gewalt. Doch solche versöhnlichen Worte machen den kleineren Teil des 27 Seiten langen Dokuments aus. Seine Hauptbotschaft lautet: Gelebte Homosexualität ist eine Sünde im Sinne der katholischen Kirche und sie ist aus gesellschaftlicher Sicht unerwünscht. Daher lehnt die polnische Bischofskonferenz die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Sie stellt sich auch gegen eine eingetragene Partnerschaft, die zum Beispiel einen gesetzlichen Erbanspruch umfassen würde. Das Papier richtet sich zudem gegen einen Sexualkundeunterricht, der homosexuelle Liebe als gleichwertig darstellt. Denn dies alles seien Schritte einer kulturellen Revolution, die von der LGBT-Community angestrebt werde. So stellte es auch Bischof Josef Wrubel dar. Das ist ein Problem für die Gesellschaft. Das löst Beunruhigung aus. Es ist etwas anderes, ob Homosexuelle sich bemerkbar machen und Hilfe suchen oder ob sie die öffentliche Ordnung stören, etwa bei Demonstrationen. Wir begegnen Homosexuellen mit Achtung, aber wird das auch wirklich erwidert, wenn etwa Regenbogenfahnen an Heiligtümern angebracht werden? Mehr noch. Das Papier spricht gleichgeschlechtlichen Paaren ab, dass sie überhaupt eine vollwertige Beziehung aufbauen können, gegründet auf gegenseitige Liebe und Achtung. Das Sexuelle stehe bei ihnen immer im Vordergrund, so klingt es an vielen Stellen des Papiers durch. Ein Schlag ins Gesicht, so empfanden das vor allem homosexuelle Katholiken. So auch Zuza Witulska, 29 Jahre alt. Sie ist Vorsitzende des Vereins Viara Itensha, Glaube und Regenbogen, dem homosexuelle Christen verschiedener Konfessionen angehören. Meine erste Reaktion auf das Dokument war eine tiefe Traurigkeit. Und dann kam der Zorn. Ich spreche sehr oft mit homosexuellen Personen, die Teil der katholischen Kirche sein wollen. Und ich weiß, welche persönliche Tragödie sie durchleben. Ich habe sofort verstanden, dass dieses Dokument weitere Menschen verletzen wird. Ein Punkt des Papiers löste besonders große Empörung aus. Die Bischofskonferenz legt Homosexuellen nahe, ihre sexuelle Orientierung zu ändern. Dafür sollen bei den Gemeinden Zentren entstehen, in denen Psychologen arbeiten. Auch wenn das Wort nicht fällt, das klinge nach der sogenannten Reparativtherapie, die Homosexualität für eine psychische Störung halte, sagt Zuza Witulska. Hier macht die Bischofskonferenz einen riesigen Schritt zurück. In keinem offiziellen Dokument des Vatikan wird eine solche Therapie empfohlen. Sie ist nicht nur unwirksam, wie die Wissenschaft belegt hat. Sie führt häufig zu tiefen psychischen Krisen bis hin zu Selbstmordversuchen. Dass dieses Dokument so etwas empfiehlt, kommt einem Messer gleich, das unserer Community ins Herz gestochen wird. Schmerzhaft ist für gläubige Homosexuelle auch, dass dieses Dokument gerade jetzt veröffentlicht wurde. Denn die rechtskonservative Regierungspartei PiS macht seit über einem Jahr Stimmung gegen die LGBT-Community. Ihre Botschaft an die Wähler: Sie bewahre polnische Traditionen und polnische Kultur, während die liberale Opposition dem kulturell entwurzelten Westeuropa nacheifere. Das habe dazu geführt, dass Gewalt gegen Homosexuelle deutlich zugenommen habe, sagt Zuza Witulska. Polen mit homophoben Vorurteilen glaubten, dass die Gesellschaft hinter ihnen stehe. Auch das Papier der Bischöfe könne dazu beitragen. Die Partnerin von Zuza Witulska gehört einer protestantischen Kirche an. Sie nehme dort immer wieder an Gottesdiensten teil, aber verlassen wolle sie die katholische Kirche nicht. Die Kirche ist vor allem die Gemeinschaft der Gläubigen und ich spüre hier eine Verpflichtung. Ich sehe, dass die Lehre der Kirche über Homosexualität Menschen Leid zufügt. Wenn ich austrete, ändert sich daran nichts. Ich sollte also in der Kirche darüber sprechen, damit sie die Möglichkeit bekommt, sich zu reformieren.
Ein Messer ins Herz der Community. Florian Kellermann über ein Bischofspapier zu Homo- und Transsexualität in Polen. Wenn Sie unserem Programm heute schon länger zugehört haben, dürften Sie es mitbekommen haben, heute ist Warntag. Und nach den 10 Uhr Nachrichten geht es in der Sendung Marktplatz genau darum, was Warntag praktisch bedeutet. Mein Kollege Philipp Banse und seine Gäste geben Tipps, wie man sich auf den Notfall vorbereitet. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.